und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von diesem Podcast. Ich bin Dana, eine ausgelernte Holzbildhauerin und mache diesen Podcast zusammen mit FITB, Frauen in technischen Berufen, eine Initiative der Eckener Schule Flensburg. Frauen in technischen Berufen sind unser Hauptthema. In den vorherigen Folgen habe ich bereits mit Zimmerinnen, einer Tischlerin und drei Frauen aus dem IT-Bereich über ihre Erfahrungen und Erlebnisse in technischen Berufen gesprochen. Diese Folge dreht sich um die Walz oder auch Tippelei. Was nimmt man auf eine solche Reise mit? Mit was für Erfahrungen kehrt Mann oder Frau zurück? Und was bedeutet es eigentlich, freireisend oder im Schacht unterwegs zu sein? Hört rein, dann wisst ihr es.
Also hallo, ich bin Julia. Ich komme ursprünglich aus Hannover und bin seit 2,5 Jahren in Flensburg. Ich war von 2015 bis 2019 als Bäckerin auf der Walz und arbeite jetzt in Flensburg als Bäckerin.
Ich bin Silke, als Tischlerin losgegangen, 1998 bis 2000 auf Tippelei gewesen.
Ich bin Christine, bin als Steinmetzin auf Wanderschaft gegangen und war unterwegs von 1996 bis 2001.
Erklärt doch mal genau, was ein Bannkreis ist für Leute, die noch nie was von einem Bannkreis gehört haben.
Also ich bin in Mönchengladbach geboren und aufgewachsen, habe dort gelebt, bevor ich auf Wanderschaft gegangen bin. Das heißt, das war meine Heimat, die ich für die Zeit, in der ich mich bereit erklärt habe, auf die Tippelei zu gehen, das waren bei mir 3 Jahre und einen Tag, nicht betreten durfte. Ein Umkreis von 50 Kilometern.
Das kann man sich so vorstellen, dass wirklich ein Zirkel einschlägt auf die Landkarte und dann einmal ein Zirkelschlag um diesen Ort schlägt.
Kann man nur davon ausgehen, dass jeder Wandergeselle eine Karte mit hat?
Ja.
Aber man fängt dann doch wahrscheinlich, wenn man seinen Bannkreis gezogen hat, in der Nähe an, oder?
Genau, du gehst zu Hause los. Mhm. Da gibt es dann die gute alte Tradition des übers Ortsschild-Kletterns. Und eine Erinnerung an dich selber am Ortsschild hinterlassend, indem du eine Flasche mit einem Brief vergräbst. Die darfst du dann hinterher, wenn du wieder nach Hause kommst und wieder über das Ortsschild kletterst, ausgraben und gucken, was habe ich mir denn damals so geschrieben. Und meine Begleiter haben dann auch noch einen guten Gruß hinterlassen, den ich dann hinterher lesen konnte.
Das ist ja richtig nett. Und ist das jetzt mal so gefragt, ist es schwer, über ein Ortsschild zu klettern?
Ja. Also das war einfach sehr hoch. Das schaffst du nicht ohne Hilfe. Also ich habe es nicht ohne Hilfe geschafft. Und ich denke, die meisten tun das auch nicht. Ja.
Aber wenn man losgeht, dann braucht man doch jemanden, der einen losbringt, oder? Mhm. Sind das dann auch die Leute, die dir übers Ortsschild helfen?
Richtig, genau.
Okay.
Ja. Ja, das ist das Schöne. Also du hast einen sogenannten Altgesellen, der begleitet dich die ersten Wochen, Monate, je nachdem, wie lange du Hilfe brauchst, wie lange ihr euch auf den Senkel gehen könnt. Und idealstenfalls hast du bei deiner Losgeherei vielleicht noch andere Begleiter. Also wir waren jetzt hier tatsächlich zu dritt. Und die Herren haben mir dann natürlich auf mein Ortsschild geholfen und auch wieder hinterher runter. Ne? Also das ist so eine ganz schöne Geste, dieses okay, ne, du hast es jetzt herausgeschafft und jetzt komm mal in unsere Arme und sei ein Teil von uns. Ganz herrlich.
Das ist wirklich total schön. Mhm. Dann muss ich jetzt gleich als erstes die Frage stellen, was hattest du dabei, als du auf Walz warst?
Das hat sich immer ein bisschen verändert. Also am Anfang habe ich auf jeden Fall mehr mitgehabt als dann zwischendurch. Am Ende hatte ich auch sehr viel mehr mit als mal zwischendurch. Aber so die Grundausstattung war immer Arbeitskleidung.
Sprich die Kluft?
Nein. Kluft ist die Reisekleidung. Arbeitskleidung ist nochmal extra. Also in der Bäckerei kann ich ja nicht die Kleidung anziehen, die ich auf der Straße anhabe. Das heißt, ich habe eine normale Bäckerhose dabei gehabt und T-Shirts und Schürzen, eine Kopfbedeckung, so eine traditionelle Bäckermütze.
Richtig so eine weiße, wie ich sie aus dem Comic kenne?
Ja, aus dem Comic.
Oder aus
Ratatouille. Die trage ich auch hier in der Bäckerei. Nee, keine Kopfmütze. Also eine Bäckermütze ist so ein Schiffchen, nennt man das auch. So eine schmale Mütze. Die so eigentlich bisschen, nur so oben drauf sitzt.
Ja, wie so ein Zeitungshut, den man sich selber bastelt.
Wie von so Matrosen manchmal auch.
Ja.
Ja. Genau, und also Arbeitskleidung, ein Schlafsack, ein bisschen Unterwäsche, Socken. Und das war's eigentlich schon.
Wie war's, als du losgebracht wurdest?
Sehr spontan war das bei mir, weil ich eine Woche vorher, bevor ich losgegangen bin, meinen Altgesellen kennengelernt habe. Also der Altgeselle ist der Geselle, der einen am Anfang begleitet, die ersten paar Monate, und einem quasi alles beibringt, was man so wissen muss, um alleine klarzukommen.
Ja.
Und ich war auf verschiedenen Treffen. Als ich noch in der Ausbildung war, habe ich eben die Entscheidung getroffen, dass ich losgehen will. Dann bin ich fertig geworden und dann bin ich auf ein paar Heimgehereien, also wenn ein Wandergeselle wieder nach Hause gekommen ist, gefahren und auf ein paar andere Treffen und Baustellen.
Treffen von Schächten?
Von Wandergesellen, ja. Also eigentlich viel von Freireisenden.
Einfach. Okay.
Und da habe ich dann irgendwann im März, Anfang März 2015, war ich in Basel bei einem Treffen von Bäckergesellen und Konditoren. Und da habe ich den Bäcker-Wandergesellen Albert kennengelernt, der damals schon 4 Jahre unterwegs war. Und der hat mir dann eben das Angebot gemacht an dem Abend, dass er mich am nächsten, also darauf folgenden Wochenende abholen könnte.
Jo.
Und danach wüsste er nicht, wann er wieder Zeit hätte. Aber wenn ich das machen möchte, dann ja, würde er kommen. Und dann habe ich dazu gesagt, weil ich auch schon lange eben auf der Suche war nach einem Altgesellen und das irgendwie gepasst hat. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe das dann am Sonntag bei der Kaffeetafel meiner Familie irgendwie beigebracht, dass ich am nächsten Wochenende gerne meinen Abschied feiern würde, um dann für mindestens 3 Jahre loszuziehen.
Ja, wow.
Genau. Und dann bin ich erstmal mit einer alten Kluft von Albert ausgestattet worden und einem alten Hut von einem anderen Bäcker und ja, alles, habe alles von den Wandergesellen quasi erstmal so mitgegeben bekommen und habe dann unterwegs mir meine eigene Kluft erarbeitet und ja, bin dann losgegangen.
Aber das Losbringen hat nichts mit dem Schacht zu tun, verstehe ich das richtig?
Das kommt drauf an, wie hat es weil, doch schon.
Schon, weil ich jetzt irgendwie dachte, okay, wenn man irgendwie mit einem Schacht reist, dann bringt dich der Schacht quasi auch los.
Ja, genau, ja? Also jemand aus dem Schacht.
Jemand aus
nicht
dem Schacht.
Nicht der ganze Schacht, ja. Das sind ja manchmal 100 Leute so.
Ja.
aber einer aus dem Schacht. Also du entscheidest dich vorher quasi, ob du mit Schacht oder ohne Schacht reisen willst.
Also es ist natürlich mehr so, dass die zwischenmenschlichen Kontakte, dieses ich bin ein ganz normaler Mensch, das entbehrst du total. Weil du ja immer in dieser Kluft nennt es sich, also in dieser traditionellen Kleidung rumrennst und immer als, entweder als, was ist das, was soll das? Oder, ah ja, ein Hamburger Zimmermann. Ne? Also es ist sozusagen, du wirst nie gesehen, wie du bist, sondern immer erstmal mit deinem schönen Gewand irgendwo in eine Schublade gesteckt.
Das ist ja aber auch der Sinn von dem Gewand, oder nicht?
Ja, ja, der öffnet dir die Türen, ne? Der lässt dich hier ins Gasthaus eintreten und hier noch was und da noch was.
Und wer würde ansonsten jemanden bei sich zu Hause übernachten lassen? Das ist also schon auch ein Schutz oder dich mitnehmen beim Trampen. Ja, es ist beides.
Was bedeutet das denn, auf Walz zu gehen? Oder was hat es für dich bedeutet?
Ganz viel Möglichkeiten zu haben, in verschiedene Betriebe reinzuschauen, mein Handwerk weiter zu lernen, also viele Facetten meines Handwerks kennenzulernen und vor allem traditionelle Gebäcke und Arbeitsweisen, aber gleichzeitig mich persönlich weiterzuentwickeln und weiterzubilden und andere Menschen und Länder kennenzulernen. Neugier zu stillen, Reiselust zu stillen.
Bist du in Europa geblieben?
Ja.
In wie vielen Ländern warst du?
Ich habe gar nicht gezählt, aber ich war im Süden bis nach Italien runter und nach Portugal, dann einmal in den Norden bis nach Island und einmal in den Osten bis nach Rumänien. Und bin aber hauptsächlich in dem deutschsprachigen Raum Deutschland, Österreich und Schweiz gereist und habe dort die meiste Zeit auch gearbeitet.
Okay, dann versuch doch mal zu erklären, was ein Schacht genau ist.
Also, ein Schacht ist eine Vereinigung, die zum Ziel hat, reisende Gesellen auf ihrem Weg zu begleiten, zu unterstützen. Sie besteht auch ausschließlich aus reisenden und gereisten Gesellen, also solchen, die mal auf Tippelei waren. Mhm. Es gibt da zwei unterschiedliche Formen. Also es gibt die traditionellen Schächte, bei denen ist es so, dass die gereisten Gesellen ganz schön das Sagen haben. Also die können über Satzungen bestimmen, über Regeln bestimmen, darüber bestimmen, ob jemand ausgeschlossen wird oder nicht.
Quasi die Regeln machen für die Leute, die in dem Schacht reisen wollen.
Mhm, richtig.
Was genau. Natürlich schwierig ist, weil die sind ja, es bedingt sich ja, dass sie zahlenmäßig in der Überzahl sind und dass sie vor allem alt sind.
Das heißt, dass sie zu einer ganz anderen Zeit gereist sind, als die, die jetzt aktuell unterwegs sind.
Was können da so für Probleme aufkommen?
Also zu unserer Zeit zum Beispiel war es immer wieder und ist vielleicht auch jetzt noch, ich habe keine Ahnung, ein großes Thema bei den traditionellen Schächten, wollen wir Frauen aufnehmen oder nicht? Mhm. Und das scheiterte natürlich immer wieder an den älteren Herren, die das Sagen hatten in diesen traditionellen Schächten. Also da gibt es einen, der war zu meiner Zeit ziemlich groß, der hatte quasi noch so zwei, ich sag mal, Abteilungen, ne? So nach Gewerken getrennt.
Ja.
Und ich als Steinmetzin habe sehr viel zu tun gehabt mit den Menschen, die halt auch Steinmetzen und Maurer waren, die in diesem Schacht gereist sind. Mhm. Und das waren ganz schön plietsche Kerle, die hätten das total gerne gehabt, auch Frauen in ihrem Schacht aufzunehmen. Die hatten da voll Bock drauf, aber ihre quasi
Vereinigung?
Ihre Vereinigung, genau. Ihre Richter und Lenker, denen ist das im Traum nicht eingefallen.
Wisst ihr, was für Gründe für die dagegen sprechen, dass Frauen mitreisen?
Ich glaube, das ist einfach traditionelle Denke.
Ja, Gewohnheit, so war es schon immer. Mhm.
Ja. Das bringt doch den ganzen Verein noch durcheinander.
Okay, ja. Das ist ja... Das war's. Das sind deren Gründe.
Tja, also ich, wie gesagt, das war vor 20 Jahren. Mittlerweile sind ja jetzt da Generationen nachgerückt an Leuten, die auch schon mit Frauen zusammen auf Tempelei waren.
Okay, denke, die setzen sich dann ganz anders ein.
Die setzen sich dann vielleicht mittlerweile, denken sie ja, ey, Frauen auf Tempelei, das funktioniert. Mhm. Mhm. Damals waren das ja so Leute, die kannten das nicht, dass es A, Handwerkerinnen gibt und B, dass es Frauen auf Wanderschaft gibt. Das war so ein ganzes so, oh Gott, was ist das denn? Das ist ja neu, da wollen wir nichts mehr zu tun haben. Also unterstelle ich denen jetzt mal so.
Aber das gab es ja vor 20 Jahren, gab es uns ja auch schon. Ich glaube nicht,
dass das auch schon mindestens 20 Jahre lang Frauen auf der Belei.
Als Freireisende durften wir entscheiden, 2 Jahre und einen Tag oder 3 Jahre und einen Tag. Und ich hatte mich erstmal für 2 Jahre und einen Tag fremdschreiben lassen, so der traditionelle Wortlaut. Mit dem Gedanken, verlängern kann ich immer, aber vorher nach Hause kommen fühlte sich nicht gut an. Und so habe ich es dann gemacht.
Und fremdschreiben heißt was genau?
Das heißt, sich festlegen für die Zeit auf Wanderschaft zu sein und in der Zeit nicht nach Hause zurückzukehren.
Aber so im Nachhinein würdest du immer wieder losgehen?
Ja, schon.
Ja, ich war ja auch länger als die Schichtzeit ist unterwegs, 1 Jahr länger so ungefähr. Und Also am Ende war es auch gut, wieder nach Hause zu gehen und wieder was anderes zu machen. Das war dann auch so die Zeit dafür bei mir. Aber ich würde es immer wieder machen und ich hatte auf jeden Fall viel Spaß unterwegs und auch schwierige Momente, aber ja. Also.
Was ist denn so eine, hast du irgendwie so richtig schöne Erinnerungen, was irgendwie so an Ereignissen da war, wo du sagst, okay, das war, deswegen hat es sich schon gelohnt, loszugehen? Oder kann man das pauschal gar nicht so sagen?
Also es gibt natürlich richtig viele schöne Momente, für die es sich gelohnt hat, loszugehen. Und ich könnte das jetzt nicht so sagen, was das Schönste war oder so, aber immer wieder schön war es, zu erleben, wie sich die Menschen einfach gefreut haben darüber, dass man so eine Tradition noch lebt und dass man mit offenen Armen aufgenommen wurde. Natürlich nicht immer, es gab auch verschlossene Türen und man hat eben das Gefühl, alles ist möglich, jederzeit.
Das ist richtig schön.
Und man muss sich nur trauen und darauf vertrauen, dass irgendwas Gutes passiert. Ja.
Und wenn man unterwegs ist, also wie findest du Arbeit? Spaziert man da einfach in eine Bäckerei rein und sagt, hi, hier bin ich, habt ihr was?
Oder? Ja, zum Beispiel. Ja? Mhm. Also habe ich ganz oft gemacht. Ich bin in irgendeine Bäckerei rein und habe meistens auch einfach irgendwas probiert und mir die Auslage angeguckt und habe dann auch gefragt, ob der Meister da ist oder die Meisterin und ob ich dann vielleicht mir auch die Backstube anschauen könnte und ob gerade vielleicht Hilfe gebraucht wird. Und wenn das so war, dann konnte ich theoretisch ja direkt anfangen zu arbeiten. Oder wenn es nicht so war, dann gab es meistens trotzdem eine Führung durch die Backstube, wenn jemand da anzutreffen war. Oder ein Tipp für eine weitere Bäckerei, die vielleicht in der Nähe ist und gerade jemanden sucht. Und manchmal hat man auch Adressen bekommen von Leuten, bei denen man per Anhalter mitgenommen wurde oder die man so auf der Straße kennengelernt hat oder von anderen Wandergesellen, die dann dort schon mal gearbeitet haben oder so. Ne?
Eine Frage finde ich besonders interessant. Also wenn man jemanden gefunden hat und der bringt einen los und man hat es geschafft, übers Ortsschild zu klettern, seine Flasche vergraben, was hat man dann dabei? Was nimmt man mit, wenn man auf Wanderschaft geht?
Mein Kuschelkissen.
Das Kuschelkissen.
Die ganzen 2 Jahre.
Ja, wow.
Ja. Mhm. Und ich bereue es keine Sekunde. Es war nicht schwer, aber das war so mein kleiner Luxus. Mhm. Ansonsten sehr, sehr wenig Arbeitsklamotten. Ich hatte als Werkzeug eine Japansäge dabei. Und
nimmt man symbolisch ein Werkzeug mit oder ist das jedem frei überlassen?
Die Zimmerer nehmen ein, ich glaube, machen die das eigentlich auch immer noch? So eine Gestellsäge,
die man überhaupt nicht mehr benutzt. Die ist ja auch ein bisschen unpraktisch zu tragen.
Mhm. Na, die haben dann so eine Bindeart, dass sie um diese Gestellsäge ihr ganzes Gepäck wickeln.
Na, okay.
Das ist dann so miteinander irgendwie verbunden. Also die haben, ich weiß nicht, wie nennt man das nochmal, einen Satz irgendwie mit einem Hammer, glaube ich. Also auf jeden Fall ein Latthammer, ein Stecheisen, diese Gestellsäge, ich weiß nicht, ob noch was. Und Tischlerinnen. Also ich hatte nur diese Japansäge, die war mir irgendwie wichtig. Und ansonsten noch eine Ersatzstaude, so heißen diese weißen Hemden, sind heißen Stauden. Zwei für die Arbeit und zwei für gut. Socken, ein paar Unterhosen.
Ja.
Fertig, ne? Im Winter noch eine lange Unterhose. Mhm. Ein Adressbüchlein. Eins so zum Reinschreiben. Ich glaube, das war's.
Mhm. Und das Wanderbuch?
Ja, Wanderbuch? Ja, genau. Genau. Mhm. Eine Landkarte natürlich.
Mhm.
noch eine größere Landkarte als...
Ja, ja, so eine richtige, eine Deutschlandkarte.
Eine Deutschlandkarte.
Und die ist auch immer hier in der Zollstocktasche. Dass du sie immer griffbereit hast beim Trampen.
Ja. Und wenn man jetzt... Also das heißt, man nimmt eigentlich gar nicht so viel mit und die lange Unterhose im Winter, die kann man dann auch eigentlich noch irgendwo bekommen, wenn man sie vergessen hat.
Richtig. Mhm.
Also total losgelöst von allem. Mhm.
Ja. Ja, der Inhalt deines Gepäcks, der wechselt sich auch durch. Also, ja. Also ich habe während der Zeit, habe ich 1, 2, 3 Sponkluften, so nennt man die Ausgehuniform, sage ich jetzt mal.
Spon.
Genau, durchgewandert und ich weiß gar nicht, wie viele Arbeitshosen. Das waren bestimmt auch nochmal so viele.
Mhm. Okay, dann müsst ihr mir jetzt auch nochmal erklären, aus was besteht eine Kluft?
Hose, ja. Weste, Jackett, Deckel, also Hut.
Und Staude.
Ja, genau. Mhm.
Und wie ist das mit Gürtelschnallen?
Die hast du auch.
Oder hat man die nur, wenn man, wenn das möchte? Das gibt es doch auch nach Gewerken, oder?
Richtig, genau.
Stimmt. Ja. Gehört schon dazu.
Gott, ich weiß gar nicht
mehr. Hattet ihr das?
Ich hatte tatsächlich eine ganz klassische mit dem Tischlereizeichen drin. Hat
zweites Jackett. Das habe ich immer noch. Und ich habe immer noch meine Sommerkluft, bestehend aus einer ganz leichten Weste und einem Rock.
Einem Rock?
Mhm, genau, ich bin im Sommer zeitweise mit Rock gereist.
Oh ja, ich auch. Das war toll.
Es gibt Röcke, mit denen man reisen kann?
Ja, man kann sich da einfach die Freiheit erlauben.
Als Freireisende?
Mhm, richtig.
Gibt es hier irgendwo?
Aber es ist jetzt, gibt's, also auch so aus diesem schönen schwarzen Kordstoff?
Ich hatte einen anderen Stoff. Ich hatte so einen. Ich hatte den geerbt von Ines, von einer anderen Wandergesellin. Ja. Als sie dann nach Hause ging, hat sie mir einen Rock vererbt. Das war irgendein anderer, leichter, schwarzer Stoff mit so schönen Permutknöpfen.
Das habe ich noch nie gehört, dass man einen Rock trägt.
Also du gehst ja sowieso für deine Kluft, gehst du zur Schneiderin oder zum Schneider.
Okay.
Und lässt dir diverse Geheimtaschen einbauen und deine Zollstocktasche an deinem Lieblingsplatz und so. Also das ist ja wie ein Haus. Das ist ja deine Hülle, die du hast. Dein Haus, was du mit dir rumträgst. Und das ist schön, wenn da alles passt und sitzt.
Ja.
Ich bin ja auch am Anfang freireisend losgegangen und bei den Freireisenden ist es eben auch so, dass jedes Jahr einmal die Sommerbaustelle stattfindet und dann ist das eben einen Monat lang eine große Baustelle, wo permanent um die 50 Gesellen arbeiten und eben ein gemeinnütziges Projekt unterstützt wird, zum Beispiel irgendwie eine alte Scheune dann ausgebaut wird. Und dann gibt es viele Arbeiten, die an diesem Projekt eben so bauhandwerklich gemacht werden müssen. Aber natürlich müssen diese 50 Gesellen auch alle irgendwie versorgt werden. Und meistens sind dann die Lebensmittelhandwerker schon da, um ein Küchenteam zu bilden und die anderen Gesellen zu versorgen. Mhm. Aber genauso gut kann man auf diesen Baustellen sich mit einbringen in den Bauhandwerken und von den anderen Gesellen was mitlernen. Also man kann, es gibt ja immer Arbeiten, die man auch gut mitmachen kann, wenn man das Handwerk noch nicht gelernt hat.
Ja.
Und man hat eben auch die Möglichkeit, da mal mit reinzuschauen. Also es ist schon...
Also da findet auch ein Austausch unter euch Gesellen statt.
Ja, großer Austausch. Ist auch gewollt und macht auch Spaß, dann sich mal mit was anderem zu beschäftigen. Als nur mit seinem Handwerk.
Okay, und du hast gesagt, du bist als Freireisende losgezogen.
Mhm.
Und dann hat sich deine Situation aber verändert.
Ja, dann haben wir eben, also da war ich ja mit dem Albert unterwegs am Anfang für 2 Monate. Dann hat er mich alleine weiterziehen lassen.
Mhm.
Und dann hatte er und noch ein anderer, 2, 3 andere Gesellen, die hatten schon die Idee, dass sie einen Lebensmittelhandwerkerschacht gründen wollen. Und deswegen habe ich das von Anfang an schon so mitbekommen, dass diese Idee besteht. Und dann fand ich das gut und habe da eben dann auch mitgemacht. Also wir haben dann nach einem Jahr, nachdem ich los war, diesen Schacht gegründet. Und dann bin ich eben als Mitglied dieses Lebensmittelhandwerkerschachtes, dem Vereinigten Löwenbrüdern und Schwestern Europas, weitergereist. Also hat sich nicht so viel verändert vom Reisen her, aber ich war dann eben Mitglied in diesem Schacht.
Das wäre nochmal eine Frage, wo übernachtet man dann so? Wo habt ihr übernachtet? Ja. Oder wie findet sich das?
Das ist so unterschiedlich, also von Person zu Person. Ich habe meistens bei Menschen zu Hause geschlafen, also ich war auch viel in einem Ort und habe dann gearbeitet und hatte dann da, also meistens irgendwie über die Arbeit, dass ich irgendwo gewohnt habe. Und wenn man eben wandert, dann klopfst du jeden Abend irgendwo anders an oder es ergibt sich im Gespräch irgendwas, du wirst auch oft gefragt, weißt schon, wo du schläfst, und dann sagt man oft, ja, bei dir vielleicht heute. Es gab auch mal Hotelplatten, also Platten heißt die Übernachtung auf so Wanderschaft, also wenn man wirklich jemanden losbringt zum Beispiel, das ist auch schon mal vorgekommen, dass man dann einfach vorspricht und fragt, ob sie zufällig heute ein Zimmer spendieren möchten. Also das ist schon außergewöhnlich, ja. Aber auch das ist vorgekommen.
Dann gibt es ein paar Herbergen verteilt in Deutschland, die meistens von Reisenden und gereisten Gesellen selber irgendwie gefunden und hergerichtet wurden. Zumindest für die Freireisenden. Und ich glaube, diejenigen Platten von Freireisenden sind eigentlich für alle offen. Umgekehrt ist es so, bei den Schachtgesellen, die sind da schon ein bisschen besser organisiert. Die haben tatsächlich in größeren Städten Herbergen, wo sie unterkommen. Da kommen dann aber auch nur diejenigen des Schachtes, dem sie angehören, hin. Mhm. Ja.
Ich frage mich gerade, ob so eine Herberge dann irgendwie dem Witz der Walz widerspricht. Wie würdet ihr das sehen? Weil wenn ich jetzt weiß, ich habe so ein paar Herbergen in Deutschland und kann von Herberge zu Herberge ziehen quasi.
So, wenn es so wäre, wie du sagst, dann finde ich auch, das macht dann widerspricht dem auch. Aber ich finde, es schadet nicht, sowas zu haben.
Nee.
Es zwischendurch mal so zu benutzen, zum Beispiel in Zeiten, wenn du krank bist, ist es ziemlich toll, sowas zu haben. Oder stell ich es mir vor, wir hatten es ja so in der Form nicht. Und,
wart ihr nicht krank, als ihr unterwegs wart?
Doch, aber es gab jetzt...
Es gab nicht so viele Herbergen.
Nee, ja, genau.
Es gab die Herberge in Neustadt an der Weinstraße zum Beispiel. Also diese Herbergen sind einfach ein sehr willkommener Rückzugsort, wo du einfach sein darfst, wer du bist, wo auch tatsächlich die Leute rund um die Herberge wissen, Wandergeselle, da musst du nicht bei A anfangen, sagen, ich bin Steinmetzin auf Wanderschaft, bla, sondern du kannst dann einfach mal so ein bisschen ablassen von diesem ritualisierten Leben.
Okay, das ist ein guter Punkt.
Und es ist auch so eine Art Hotspot. Ne? Also wenn du einsam bist und einfach mal wieder Gesellschaft von Gleichgesinnten brauchst, gehst du auf eine Herberge und triffst da irgendwelche Leute und kannst dich einfach übers Reisen austauschen.
Und blöde Momente sind eben so, ja, man findet keinen Schlafplatz. Also man hat es eigentlich dringend nötig, irgendwo trocken und warm zu schlafen. Findet aber niemanden, der einen mitnehmen will oder irgendwo drinnen schlafen lässt. Und dann läuft man die Nacht durch, weil es zu kalt ist, sich draußen irgendwo hinzulegen oder zu nass. Und am nächsten Morgen, ja, sieht es dann vielleicht schon wieder ganz anders aus und besser, aber da muss man sich eben irgendwie durchkämpfen. Also man kommt immer wieder so sehr an seine Grenzen auch zwischendurch. Oder man hat eben keine Tür, die man hinter sich zumachen kann. Also man hat richtig selten die Chance auf eine Privatsphäre.
Was hat man denn? Hast du heute noch Aufgaben in diesem Schacht?
Also Aufgaben, die man sich selber so ein bisschen setzt, sage ich mal. Es ist jetzt kein Zwang, dass man das macht, aber als Einheimischer, also wieder nach Hause gekehrter Wandergeselle, kümmert man sich schon auch darum, so wie jetzt auch, Menschen darüber zu informieren, was die Walz ist und was es für Möglichkeiten gibt. Und Interessierte eben ihren Interessierten den Kontakt zu noch Reisenden zu geben, damit sie ja auch loskommen. Und dann kann man eben so ein bisschen in Kontakt bleiben und man hat da eben auch die Möglichkeit, zu den Treffen zuzureisen und wieder neue Leute kennenzulernen und die Alten mal wieder zu treffen, mit denen man selbst vielleicht gereist ist. Genau, das sind so ein paar Sachen, die so ein Schacht mit sich bringt einfach, ne?
Dann würde es mich jetzt auch brennend interessieren, was ihr für Erfahrungen sammeln konntet, als ihr losfahrt.
Erfahrungen? Das sind so viele.
Was sind die prägnantesten?
Beruflich hatte ich ein ganz, ganz großes Aha-Erlebnis darüber, wie wenig ich eigentlich kann und gelernt habe, als ich einmal in einer Dombauhütte arbeiten konnte. Dombauhütten sind angegliedert an bedeutende Dome, sowas wie zum Beispiel den Kölner Dom, in Hildesheim steht ein Dom mit einer Dombauhütte, in Freiburg steht ein Dom mit einer Dombauhütte. Das heißt, diese Dombauhütten tun nichts anderes, als sich mit der Restaurierung, Instandhaltung ihres zugehörigen Domes zu beschäftigen. Um mich herum diese ganzen Cracks, die natürlich auch Zeit und Muße hatten, weil ne, das eilt ja nicht mit dem Dom, da wird man ja eh nie fertig, weil am einen Ende bist du fertig, fängst am nächsten wieder an. Also die haben die Ruhe weg da und hatten auch die Ruhe weg, mir nochmal gefühlt von A beizubringen, wie geht das eigentlich, Steinbearbeitung? Das war so herrlich.
Ich habe einfach so wahnsinnig tolle Menschen gelernt, wie zum Beispiel Christine. Also wir kennen uns von Tippelei und wir sitzen hier freudig auf dieser Bank und sind gut befreundet. Und das ist wirklich mein allergrößter Schatz von Tippelei, die Menschen.
Es ist aber auch dieses Urvertrauen, das... Ja, ich werde immer Menschen begegnen, die mir weiterhelfen können.
Ja.
Dieses Urvertrauen in, ey, das wird schon. Selbst wenn ich irgendwo nachts um 23:30 da an der Straße stehe und nicht weiß, wohin. Ja. Das geht schon weiter. Irgendwo kommt das Licht und nimmt dich mit. Also ich hatte eigentlich, bis auf ein, zwei Ereignisse, hatte ich keine negativen Erlebnisse, die mir das verleidet hätten. Ne, das ist schon, ab und zu kriegst du mal so einen Denkzettel verpasst von hier oder da, aber eigentlich kann ich nur sagen, die große Erfahrung ist, ey, die Welt ist gut, die Welt ist in Ordnung, zumindest in Deutschland. Hier kann man sich frei auf der Straße bewegen und es wird einem geholfen.
Ja. Und die Möglichkeit, sich ausprobieren zu können, also in allen Bereichen, aber jetzt auch nochmal auf die Arbeit bezogen. Ich war einfach in so vielen verschiedenen Werkstätten. Ja. Ich weiß genau, ich habe vorher noch nie mit einer Handkreissäge gearbeitet, weil die einfach in unserem Betrieb gab es das irgendwie nicht. Also die hatte ich nie in der Hand und ich hatte so eine Angst vor diesem Gerät. Und dann, ich wurde halt von einem Zimmerer losgebracht und wir hatten eine Zimmererbaustelle und er so, ja, sehe ich mal ab. Ich so, ich hatte so Ich kann das auch richtig spüren. Und ich hatte da die Möglichkeit, mich dieser Angst zu stellen und mit dieser Handkreissäge ein Stück Holz abzusägen. Und seitdem habe ich einfach, also es war nicht sofort Juhu, aber das habe ich halt da gelernt. Und das ist toll.
Ja, und wenn du es drauf anlegst, kannst du auch nicht nur dein eigenes Gewerk besser kennenlernen, sondern auch woanders reinstuppern. Also wie Silke. Bei den Zimmerern war ich auch irgendwie mit Zimmerern unterwegs und habe auf Zimmererbaustellen gearbeitet, war mit einer Töpferin unterwegs, die dann irgendwo Arbeit gefunden hat und dann war klar, okay, jetzt setze ich mich auch mal an so eine Scheibe und gucke, wie das ist, irgendwas zu drehen. Und so kannst du in ganz viele Bereiche reinschnuppern und gucken, was es sonst noch so an Handwerk gibt auf der Welt.
Man selbst entscheidet, wo man arbeitet und wenn es irgendwo, wo man angefangen hat, nicht passt und nicht gefällt, dann hat man auch die Möglichkeit, wieder zu gehen. Und man ist auch maximal, also bei uns ist das so die Regel, es gibt auch Schächte, bei denen man länger an einem Ort sein kann, aber bei uns ist es so, dass wir maximal 3 Monate an einem Ort bleiben.
Und hast du dir da bewusst vielleicht traditionelle Bäckereien ausgesucht?
Ja, schon, weil ich eben für mich unterwegs war, um wirklich das alte traditionelle Handwerk zu lernen. Das war auch nicht immer so einfach, so Betriebe zu finden. Ich habe auch in ein, zwei größere Betriebe reingeschaut, die viel Maschinen im Einsatz haben oder auch so eine richtige Großbäckerei mir mal angesehen, aber nicht lange und auch nicht wirklich mitgearbeitet, weil das auch viel schwieriger ist, dort reinzukommen, so spontan. In so einer kleinen Bäckerei hat man eben dann auch oft die Möglichkeit, in der Familie mitzuleben oder bei einem der Mitarbeiter so und kann dann einfach unglaublich viel mehr daraus ziehen, so für sich selbst.
Sind dir Besonderheiten aufgefallen auf deiner Reise, die aufgetreten sind, weil du vielleicht eine Frau bist?
Man wird sehr häufig darauf angesprochen, wenn man als Frau unterwegs ist, dass man ja eine Frau ist.
Okay.
Und das ja sehr ungewöhnlich sei, dass man als Frau auf der Walz ist. Mhm. Und es sind tatsächlich ja auch weniger Frauen unterwegs als Männer. Aber es ist schon nicht mehr, also war jetzt nicht mehr so ungewöhnlich eigentlich, dass man als Frau auch ein Handwerk lernt heutzutage.
Also da meinst du es schon, sind wir schon näher dran?
Ja, also in der Gesellschaft ist das noch nicht so angekommen irgendwie. Also es war wirklich auch oft so, dass ich an der Straße stand zum Trampen und dann jemand angehalten hat und als ich dann an der Tür stand, gesagt wurde, oh, du bist ja eine Frau. Ich dachte, du wärst ein Mann. Also diese Kluft, die man trägt, macht auch nicht direkt erkenntlich, dass man Frau oder Mann ist.
Ja.
Und gerade wenn man mit dem Auto so relativ schnell dran vorbeifährt, sieht man das vielleicht nicht im ersten Moment. Mhm. Und deswegen, also es ist schon oft so gewesen, dass die Leute eher überrascht waren. Aber da auch dann in einem positiven Sinne, also dann eher gesagt haben, oh, das finde ich aber toll, dass du das machst. Mhm. Und mutig. Und ich finde es genauso mutig, als Mann loszuziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber klar gibt es so Situationen, die ich Dinge, die ich einfach nicht gemacht habe, vielleicht, die man als Mann, also die Wandergesellen vielleicht eher gemacht haben. Mal zum Beispiel abends die ganze Nacht oder den ganzen Abend und die ganze Nacht in der Kneipe zu sitzen und da mit irgendeinem Mann dann alleine mitzugehen, den man vielleicht gerade erst kennengelernt hat oder so, das habe ich vermieden. Mhm.
So. Auf Tippelei kehrst du natürlich irgendwie automatisch oder auch in diesem traditionellen Männerhandwerk kehrt sich sehr viel Burschikoses nach außen und da aber das Weibliche so wieder freizukehren und zu sagen, ey, das geht aber beides. Du musst jetzt nicht nur, weil du Steinmetzin bist und so ein Kreuz hast, auch gleich so tun, als wärst du ein Mann. Sondern irgendwie auf der Baustelle zu stehen und anpacken und zu wuchten und dreckig zu werden und trotzdem weiblich zu sein. Das ist ein Prozess, der hat bei mir auch lange Jahre gebraucht, aus diesem Klischee herauszukommen, diesem, ich lebe in einer Männerdomäne und deswegen benehme ich mich so. Da aber irgendwie anders mit umzugehen und auch dem, was mir in meiner Jugend noch viel mehr passiert ist, als es mir jetzt passiert, dieses wie eine Frau, Steinmetz, kann ich jetzt mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit begegnen. Und zu sagen, ja klar, geht. Ne? Also dieser Rechtfertigungsdruck, den ich früher hatte gegenüber meinem Geschlecht in diesem Büro, den Beruf.
Und dann hatte ich noch eine kleine zweite Minibahnmeile, nämlich meinen Heimatort Langenfeld. Da hatte ich nur die Stadtgrenze als Bahnmeile. Und dann bin ich nach Köln zu meiner Schwester gefahren, habe mir ihr Fahrrad ausgeliehen und bin von Köln nach Langenfeld geradelt. Total Spaß gemacht. Und da wurde ich dann empfangen, eben von meiner Mutter. Und meine Schwester kam dann auch hin und von so diesen von zu Hause halt her noch. Und da kamen dann aber auch noch ein paar Wandergesellen und Gesellinnen hin. Und da haben wir dann noch so ein bisschen zusammen ein oder zwei Tage verbracht und aus dem Wanderbuch vorgelesen. Ja. Und genau, Klamotten ausziehen zelebriert. Das war geil. Die Kluft ausziehen und dann hatte ich irgendeinen ganz schlimmen Glitzerfummel. So blau leuchtend, so hoch im Zug aus Plastik mit Federbohr. Das war toll.
Cool. Stimmt, ich glaube, ich würde meinen Kleiderschrank auch für missen.
Also, ja, genau.
So oberflächlich das jetzt klingen mag, aber drei Jahre das gleiche anziehen, das ist dann doch schon.
Also, natürlich.
Das ist so praktisch.
Ja, auch toll. Dann wieder. Also darauf hatte ich mich auch richtig gefreut.
Eine Freundin von mir war mal eine Woche auf einer Baustelle und sagte, dass sie das danach ganz schön fand, ihre Weiblichkeit auch irgendwo wiederzubekommen, weil sie halt die ganze Woche lang nass, dreckig, kalt in Arbeitsklamotte steckte und sie fand es total schön, sich dann, wenn sie zu Hause war, auch einfach eine Mascara aufzutragen, sich was Nettes anzuziehen, einfach um sich kurz weiblich zu fühlen.
Ja. Finde ich gerade total spannend, dass du oder deine Freundin das so gleichsetzt, Weiblichkeit mit eben diesen Attributen so nicht. Also für mich ist das anders. Ich finde es total spannend. Mhm. Also ich fühle mich auch total weiblich, manchmal sogar noch mehr oder anders weiblich, wenn ich in diesen Arbeitsklamotten bin. So, das, ja.
Wisst ihr, was ich meine?
Also es ist einfach nochmal eine andere Art von Weiblichkeit.
Also meine Arbeitshose macht, fand ich immer einen tollen Po.
Für mich war es auch wirklich so, dass ich mich darauf gefreut habe, auf den Moment dann einfach nach diesen Jahren wieder das erste Mal wieder nach Hause zu kommen. Aber irgendwann war eben auch so der Punkt, dass ich wirklich keine Lust mehr hatte, in der Kluft rumzureisen und ständig in der Aufmerksamkeit zu sein und zum 30.000. Mal meine Geschichte zu erzählen und auch Lust hatte, mal selber wieder Gastgeber zu sein. Und was Bleibendes und was sich Entwickelndes anfangen, also schaffen zu können. So. Und ich habe mich richtig auf zu Hause gefreut. Und es ist am Ende der Wanderschaft genauso gewesen wie am Anfang, dass ich zu Fuß in die Bannmeile quasi reingelaufen bin. Also die letzten 50 Kilometer einfach wirklich gewandert bin mit Wandergesellen, die ich unterwegs kennengelernt und liebgewonnen habe, die mich begleiten wollten mit nach Hause. Und es wurde auch so ein Fest geplant dann mit der Familie und den Freunden. Und dann sind wir eben eine Woche lang durch die alte Heimat gelaufen, so langsam auf das Zuhause zu. Und man hat das alles noch wieder ein bisschen neu entdeckt. Mhm. Und hatte das erste Mal dann auch wieder das Gefühl, man braucht keine Karte und man muss nicht ständig irgendjemanden fragen, wo man lang gehen muss, weil man sich wirklich auskennt. Und das war halt sehr, sehr lange Zeit nicht so. Und dann sieht man die Menschen, die einen erwarten am Ortsschild. Und das ist ein ziemlich emotionaler Moment. Und das war eine schöne Feier.
Meldet man sich zwischendurch irgendwie bei Freunden, Bekannten oder macht man das bewusst nicht? Möchte man das zwischendurch? Hat man da irgendwie den Wunsch dann irgendwie einmal im Jahr sich bei seiner Familie zu melden? Oder wie war das bei dir?
Also bei mir war es so, dass ich mich relativ, also für mein Empfinden relativ regelmäßig gemeldet habe. Also bei Freunden tatsächlich nicht so häufig, glaube ich, wie bei meinen Eltern zum Beispiel. Und bei meinen Großeltern, denen habe ich richtig häufig Postkarten geschrieben. Aber, also, ja, das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Und ich habe auf jeden Fall nicht so einen konsequenten Rhythmus eingehalten, weil man das auch gar nicht unbedingt kann. Also es ist ja auch nicht immer so, dass man dann die Möglichkeit, also man hat natürlich Man kann sich auch die Zeit dafür nehmen, aber manchmal passieren einfach so viele andere Sachen, dass man dann darüber hinwegkommt, in sein E-Mail-Postfach zu schauen oder gerade nicht die Möglichkeit hat, dann längere Zeit da zu sitzen. Und wenn man, um einen Text zu schreiben, und wenn man sich melden will, dann will man das ja auch irgendwie ausführlich tun und ein bisschen was erzählen, was einem so passiert ist, und nicht einfach nur so ganz kurz was schreiben.
Ich finde auch dieses Wanderbuch irgendwie so schön. Ich finde es echt wie so ein Poesiealbum eigentlich, und das, ja, ist total nett.
Ist ja für die Leute auch unterschiedlich, ne? Also die aus den traditionellen Schächten, die haben wirklich eher so ein Wanderbuch, wie das früher auch war. Da war es eben so, dass die, also ganz früher so, dass die Gesellen sich in jeder Stadt erstmal beim Polizeipräsidium melden mussten, um zu sagen, ich bin jetzt in der Stadt. Dann mussten sie, da eben bekamen sie einen Stempel und hatten dann 3 Tage Zeit, sich Arbeit zu suchen. Und wenn sie keine Arbeit gefunden haben, mussten sie die Stadt verlassen. Also es war halt noch was ganz anderes, dieses Wanderbuch früher, als es heute ist.
Die Wanderbücher, da schreibt man selbst nichts rein, sondern nur die anderen. Also da sind Arbeitszeugnisse drin, und wenn man eine Zeit mit jemandem verbracht hat, also zum Beispiel zusammen gereist ist, dann schreibt die andere Person jemandem sowas rein.
Wie ein Poesiealbum.
Ja, also ja, so.
Schlimmstenfalls. Ja. Bestenfalls ist es voll gespickt mit richtig guten Arbeitszeugnissen. Also, das ist so, die Krux bei dem Wanderbuch, du gibst es halt in andere Hände und du weißt nicht, was du bekommst, weil du darfst auch nicht reingucken. Also, ne? Du guckst erst hinterher rein, wenn du weggegangen bist. Also dieser Eintrag ist von 1996. Von einer Anna Bedel, an die ich mich jetzt tatsächlich wirklich nicht mehr erinnern kann, obwohl ich mit ihr zusammen gearbeitet habe. Sie war nämlich Lehrling, Steinmetz-Lehrling, aber ich kann mich auf jeden Fall an diesen Steinmetz und den Bayerischen Wald erinnern. Also es war sehr eindrücklich. Ich war tatsächlich auch mehrere Male dort und habe immer sehr schöne Arbeit gemacht dort. Hallo Christine. Irgendwo in Deutschland, genauer gesagt in Bayern, noch genauer im Bayerischen Wald. Und dort in einer der wichtigsten, Klammer auf, was heißt hier in einer der wichtigsten, die wichtigste Ortschaft überhaupt, Klammer zu, in Dammersdorf kreuzten sich unsere Wege. 3, Klammer auf, oder vielleicht waren es 4, Klammer zu, Wochen. Harte Frohn mussten wir leisten für die Herren Wittmann und Rosa. Das heißt, ich muss es ja weiterhin, weil ich dort angestellter Diplomlehrling bin. Inzwischen sogar im 2. Lehrjahr. Du dagegen kannst natürlich frei entscheiden, wie lange du noch hier arbeiten willst. Ich wünsche dir für deine Wanderschaft weiterhin viel Glück, Mut, Spaß an der Sache und Gesundheit. Denk an deine Zehen, beziehungsweise die von Arne. Arne war damals mein Begleiter und der hatte sich irgendwann mal ein Zeh angefroren. Ich weiß nicht, wie das jetzt irgendwie in meine Füße gefunden hat. Und behalte weiterhin deinen Humor, dank dem wir nicht zuletzt ein paar lustige Arbeitstage verlebt haben. Ciao, Anna Bedel. Das ist total nett.
Ja.
Oh. Das ist es.
Oh, cool.
Also hier gibt es ein Beispiel für ein wirklich schlechtes Arbeitszeugnis. Ich war aber auch wirklich nur einen Tag dort, habe einen Grabstein beschriftet. Das ist so eine klassische Steinmetzarbeit. Mhm. Sowas, was man auch wirklich mal einen Tag lang machen kann. Gearbeitet für ein wenig Wegegeld. Viele Grüße aus Birkenfeld. Wilhelm Jeck.
Ach so, schlechtes Arbeitszeugnis, weil es nix.
Es hat keinen Inhalt.
Mhm. 10. Juli bis 2. August 2000. Sommerbaustelle. Arbeitszeugnis. Silke Helmut Gustav Wagner.
Okay, Helmut war nicht noch Gustav.
Das
oh, herrlich.
Baute zur diesjährigen Sommerbaustelle mit Tina, Uli und Ines für die liebenswerten Uhlenkrügler eine 3,50 Meter lange Eichentafel mit beschnitzten Stegen und Wangen. Silke bewältigte spielend folgende Schwierigkeitsgrade. Ständige Auseinandersetzung und Einrichtung von Maschinen, Zurichten und Verleimen einer Riesenplatte, Konstruktion eines Rundbogens mit Hilfe von Modellen, Oberflächenbehandlung mit minimalsten Mitteln, Entwicklung neuer Gradleistenmethoden, intelligenter Vergrößerungen von Keilsteckverbindungen, Kommunikation ohne Worte. Denn die Maschinen waren so laut, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es ging nichts. Das war Wahnsinn. Silke bestach durch einen ausgeprägten, in Klammern, Geigenhumor. Und so wohnt in diesem Tisch nun ein herzliches Lachen. Zu bedauern war einzig, dass wir zu wenig Arbeitszeit mit unseren Schnitzerinnen unterm Schafszelt verbringen konnten und so unsere gegenseitige Kompetenz und Sympathie nicht ausgiebig auskosten konnten. Auf eine weitere Zusammenarbeit mit dieser Crème de la Crème würde sich zu Tode freuen Ines, einheimische Tischlerin.
Ja. Das ist total cool.
Ja, total.
Es kam mir auch wieder sehr lebendig alles.
Und die laute Maschine hieß die dicke Bertha. Ich weiß noch, dass wir abends eine Performance dazu gemacht haben an so einem Open Stage-Ding. Oh,
zur dicken Bertha.
Ja.
Und was war die dicke Bertha für eine Maschine?
Dickenhobel.
Dickenhobel, ja. Mhm.
Ja.
Oh, oh, oh. Ein Dickenhobel kann sehr laut sein.
Ja. Ja, ungeahnt laut.
Ein Podcast von FitB, einem Projekt von dem RBZ Eckener Schule Flensburg, gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holsteins.